Spoilerfabrik.
Close your eyes.
Someone is killing Jedi.
Star Wars. The Acolyte.
Herzlich willkommen zu der nächsten Folge von der Spoilerfabrik, einem Digitech Spoiler Podcast. Mit mir heute da dabei sind der Patrick Vogt.
Hallo miteinander.
Und der Ramon Schneider.
Hoi miteinander.
Das ist jetzt sehr speditiv gegangen. Ich bin der Luca Fontana und zusammen besprechen wir die zweite Folge von The Acolyte, die zweite Folge mit dem Namen Rache und Gerechtigkeit. Wie heisst es auf Englisch?
Revenge Justice.
Dankeschön.
Das ist jetzt sehr einfach alles.
Sehr einfach. Ich glaube, es wird immer ein bisschen so eine Dualität um sie. Regie geführt hat Leslie Headland wieder, auch sie da nicht nur Regisseurin, sondern eben Showrunnerin. Und in dieser zweiten Folge verschlägt es uns nach Olega, wo der Jedi Meister Torbin stationiert ist. Das nächste Opfer von der May, unserer Attentäterin oder Wannabe-Akolytin oder Akolytin in Spee, wie auch immer. Und wir erfahren in dieser Folge auch, dass May insgesamt 4 Jedi auf ihrer Abschussliste hat und alle haben etwas mit dieser schicksalshaften Nacht zu tun, wo ein Feuer geleitet wurde, wo die Familie von der May und von der Osha zerstört hat. So viel kurz zusammengefasst. Generell zu der Folge. Die erste Folge habe ich, glaube ich, angefangen, der erste Druck. Jetzt gebe ich mal den Stab gerade direkt am Ramon. Wie hat dir die zweite Folge gefallen?
Hey, grundsätzlich nicht so gut. Also, nein, sagen wir es so. Es ist wie... es hat mir nicht viel mehr gegeben. Also klar, es hat schon ein paar Sachen neu gegeben, aber es ist eigentlich vor allem für mich eine Bestätigung von der ersten Folge gewesen, was passiert ist. Und es hat einfach noch mehr offene Fragen dazu gegeben. Also, um halt schon mal zu sagen, eben, was ist dort von diesen 16 Jahren wirklich passiert bei dem Feuer? Wieso haben sie von beiden das Gefühl gehabt, sie seien gestorben? Wer hat das Feuer gelegt? Ist mehr schuld? Sind jede schuld? Wieso will mehr Rache? Und all das Zeugs, habe ich das Gefühl, bei dieser zweiten Folge sind für mich vor allem viel mehr Fragezeichen aufgekommen als sonst etwas.
Mhm. Patrick?
Es geht mir ein bisschen ähnlich. Also es werden zwar ganz kleine Sachen werden so ein bisschen beantwortet, wo halt Fragen auftaucht sind aus der ersten Folge, aber dafür kommen immer neue dazu. Es ist so wie bei der Hydra. Wenn du ihren Kopf abschloss, dann wachsen 2 oder 3 neu. Und so hat es mich jetzt auch ein bisschen gedunkt. Konsistenz für mich ist immer noch so ein bisschen im Verzähltempo. Es geht mal durchauf, dann wieder durchab, steil. Ich bleibe immer noch dran, weil ich wollte ja eigentlich jetzt wissen, was die Motivation ist von der May. Warum tötet sie oder will sie insgesamt 4 Jedi töten? Unter anderem ein Wookie, wo wir dann noch darauf zu sprechen kommen. Was soll denn das? Wookies? Ich liebe Wookies. Was geht ab? Wie kann man einen Wookie töten? Item. Ich finde es ein bisschen besser als medioker. Aber immer noch nicht so richtig gut und so richtig festpackend. Ich bin halt, meine Neugier ist geweckt, aber das heisst nicht, dass es so packend ist, dass ich unbedingt dranbleibe und dass ich fast nicht mal eine Woche warte, bis jetzt die nächste Folge kommt. Das fehlt so ein bisschen. Es ist so ein bisschen mehr als beiläufig, wo ich's mitverfolge. Schon interessiert, aber irgendwie könnte ich noch ein Side-Eye riskieren.
Ja. es ist jetzt nicht die mega intensive Mystery Thriller. Was ist im Vorfeld so die First Reactions sind ja teils massiv. Was haben die mit was haben sie verglichen?
True Detective in Star Wars Manier habe ich gedacht, so, okay, also nach 2 Folgen kann ich das ganz sicher nicht unterschreiben. True Detective ist für mich die erste Staffel etwas vom Besten, was sie je gegeben hat in Sachen Serie. Ein Whodunit-Krimi in der Star Wars Galaxis. Finde jetzt auch nicht so Whodunit, weil das weiss man schon sehr schnell, wer es macht.
Who did it?
Jetzt geht es mehr so ein bisschen um die Hintergründe. Es ist gut.
Es ist gut, aber es ist noch nicht mega herausragend. Und da bin ich auch wirklich bei euch. Ich liebe die Ära. Ich habe sie mega gerne gelesen und ich liebe sie zu sehen. Das ist im Moment für mich der Haupthook. Von der Story selber her bin ich aber auch bei euch. Also es gibt spannendere, stringentere erzählte Geschichten. Es ist jetzt nicht mega high pace. Es hat immer wieder Perlen dazwischen, aber es braucht einmal ein bisschen. Es ist jetzt nicht das Tempo oder ich sage mal das Pacing ist ein bisschen on and off. Bin ich bei euch.
Martial Arts ist wieder grossartig. Können wir ja dann jetzt in der Szenenbesprechung sicher darauf sprechen. Das ist wieder grossartig. Ich habe gerade wieder Crouching Tiger, Hidden Dragon Vibes gehabt. Das ist super.
Also, Planet Olega. Kennt man vorher noch nicht, oder mir ist jedenfalls nicht bekannt gewesen. Und auch da lernen wir ganz schnell eine High Republic-Spezialität kennen, nämlich jede Tempel oder besser gesagt jede Aussenposten. Auch da wieder, zum ein bisschen so Kontext geben, wie mächtig die Jedi-Order zu dieser Zeit ist. In den Prequels gibt es eigentlich nur noch einen Jedi-Tempel und der ist auf Coruscant. Und außerhalb von dem gibt es nicht wirklich viel mehr, wenn überhaupt, Niederlassungen der Jedi. Hingegen zu den Zeiten der High Republic hat es halt nicht nur viel, viel mehr Jedi gegeben, sondern auch quasi wie so ein Netzwerk von Aussenposten in der ganzen, bis in die äußersten Ränder der Galaxis. Auch ein bisschen, um sich gegenseitig unterstützen können, weil zu dem Zeitpunkt sind Hyperrouten, also quasi die Autostrasse in dieser Galaxie, kann man sich so vorstellen, die sind noch nicht so gut erschlossen und erforscht gewesen, wie dann später. Das heisst, wenn in den äußersten Rändern irgendein Problem war, dann ist es einfach lang gegangen, bis die Nachricht in den Kern angekommen ist bei den Jedi und von dort Hilfe geschickt worden ist. Darum hat man ein Aussennetzwerk, wirklich wie so ein Netzwerk an Aussenposten aufbauen, um sich gegenseitig schneller helfen können, wenn mal etwas war. Und was auch noch speziell ist an diesen Aussenposten, sie sind bei den Jedi, im Jedi-Training ist das quasi wie der Ort gewesen, wo die Padawanen ihre Sporen abverdient hat. Also wenn du Padawan bist, hast du 1, 2, 3 Jahre, solange bis du halt dann nachher deine Trials hast können machen, hast du an so einem Aussenposten verbracht. Und weil das halt immer noch der äußere Rand ist, hat das auch bedeutet weniger Komfort, weniger Annehmlichkeiten als auf Coruscant im richtigen Jedi-Tempel und so. Und ich habe mir es beim Lesen immer ein bisschen vorgestellt, wie er es machen, oder? Also,
Praktikum.
Also, Praktikum. Padawan müssen dort auf diesen Aussenposten RS machen. Dann können sie nachher richtige Soldaten werden. Ja, zu Zeiten der Galaktischen Republik, also 100 Jahre später, Episode 1 und so, gibt es die Aussenposten dann halt fast nicht mehr. Erstens, weil es auch viel weniger Jedi gibt. Es gibt gar nicht genug, um die unterhalten. Und zweitens, die Jedi haben einfach viel mehr Prioritäten, Kernwelten anzugeben, als diesen Aussenwelten. Sie haben gesagt, wir müssen die Kernwelten mehr beschützen als die Aussenwelten. Und das hat dann wiederum die Chance gegeben für die Handelsföderation und nachher später Separatisten, sich ganz, ganz viel Sympathie in diesen äußeren Regionen zu gewinnen, um den Krieg dann anfangen können. Und gleichzeitig eben Welten wie Tatooine und so sind nachher der Hutten, also dem Hutten-Kartell oder andere verbrecherische, mafiöse Organisationen in die Hände gefallen, weil ja, dann ist halt die Präsenz von der Republik und von der Jedi dort nicht höher genug gewesen. Halt ein bisschen so historischer Kontext. Damals ist das noch ganz anders und ja, auf dem Aussenposten auf Olega, unsere Attentäterin, unsere Akolytin May, will ihren nächsten Jedi töten. Auch mit ihm hat sie wieder eine offene Rechnung, aber der ist irgendwie, also zuerst spricht sie mal ziemlich easy ein in den Aussenposten. Ja. Irgendwie, was macht sie da? Eine Münze fürs Kind.
Das kleine Mädchen bestochen, wo sich dort vor die Tür stellt, dass der Druid irgendwie aufmacht und sie wirft irgendwie ein Gerät dorthin, das da irgendwie hackt. Es ist einfach als klein, ja, es ist einfach so. Es ist, ist logisch, oder? Und dann ist sie eingebrochen. Ja.
Und schon ist sie drin. Also entweder sagt uns die Serie damit, dass die May außergewöhnlich geschickt ist, oder dass der Jedi aus dem Posten außergewöhnlich schlecht bewacht wird, das Sicherheitssystem nicht so gut ist.
Es steht halt noch öffentlich, es steht ja noch öffentlicher Jedi-Tempel. Ist
das so?
Ja, und das andere ist halt auch, wer ist blöd genug und brecht dort ein? Weil es sind ja halt Jedis, da macht es normalerweise halt niemand. Sie fühlen sich wahrscheinlich schon einfach ein bisschen zu sicher.
Ja. Mhm, auch wieder wahr. Völlig, völlig. Eben, eigentlich dürfte eh niemand mit den Jedi einen Kampf aufnehmen. Und darum, was für Sicherheitsvorkehrungen braucht es da schon? Und dort trifft sie aber May halt dann eben auf den Meister Torbin. Und der ist in so einer Art Meditation. Wird von einem Machtschild beschützt, sie greift ihn ja voller Hanne an, kann aber nicht durch seine Verteidigung durch und der scheint da in seiner Meditation nicht mal etwas davon zu merken, dass er gerade angegriffen wird. Was es mit dieser Meditation aber zu tun hat, auf sich hat, das erfahren wir erst später in der Folge. Für den Moment ist einfach, okay, shit, ich habe ihn nicht angegriffen, ich muss wieder weg. Und irgendwie über dem Torbin hat sie dann dort einfach irgendwie so eine Öffnung in der Decke.
Ja, das Dachfenster.
Das Dachfenster, ein Öffnungs, wo sie einfach wieder raushaust, wo du dich fragst, warum nicht von Anfang an dort einbrechen?
Ja. Und vor allem beim zweiten Mal, wo sie kommt, geht sie ja dann so rein. So.
Ja, so, das habe ich gefunden, weil sie hat ja herausgefunden, dass sie dort rein und rauskommt, also kann sie im zweiten Mal dort rein. Das finde ich schon wieder logisch.
Okay.
Ja. Ja. Aber der Meister Torben ist natürlich, wenn man ihn zum ersten Mal sieht, da schwebt er dort so im Schneidersitz, einfach in der Luft vor sich an, hat die Augen zu, macht keine Wank, wo sie merkt, dass der keine Wank macht, wo sie ihn eben angreift, dann spürt sie den Schild um ihn herum und er macht einfach in der ganzen ersten Szene macht er einfach keine Wank. Nichts, keine Augen auf, nichts.
Das ist schon
okay,
krass.
Der ist auf der Erleuchtung, auf dem Erleuchtungstrip oder so.
Der ist weg. Und May, sie flüchtet sich zu einem Kollegen oder zu einem Verbündeten, einem Kaimir, glaube ich, spricht man so aus, einem Kaimir. Ein sehr interessanter Geselle, habe ich gefunden. Ja. Definitiv nicht auf der Seite der Jedi. Und er hält da auch noch ein bisschen so seine, wie soll ich sagen, so seine Parolen, seine Stammtischparolen. Ja, die Jedi, die fühlen sich quasi ihrer galaktischen Dominanz viel zu sicher. Im Namen des Frieden haben sie das Gefühl, sind sie da. Aber eben die May fragt ihn, hey, wie soll ich den Torbin, wie komme ich an ihn an? Ich kann nichts machen, denn sein Schutzschild ist viel zu krass. Ich muss irgendwie etwas machen, um an ihn anzukommen.
Sie gibt ihm den Beutel und sagt, sie bräuchte das. Und dann sagt er, oh, Bunta, ist das wirklich dein Ernst? Und dann erfahren wir ja dann, dass Bunta ein Gift ist, von ihrem Heimatplanet.
Genau, von ihrem Heimatplanet. Und quasi, was der Torbin sucht, ist nicht Frieden. Also die reden zwar von Frieden, aber der Torbin sucht nicht Frieden, sondern Absolution, also Vergebung.
Ja.
Und hat auch wieder. Wahrscheinlich hat das mit etwas zu tun, genau. Was vor 16 Jahren.
Ja. Weil das können ja nur sie ihm geben, die Absolution bzw. Vergebung. So.
So. Und in diesem Gespräch erfahren wir auch, dass tatsächlich die May hat vor, 4 Jedi zu töten. Dindara hat sie ja schon, der Torbin soll der Nächste sein. Und da gibt es noch einen Wookie, wie der Kymir sagt, wo, ja, eben das, Patrick, zu Zeiten von der High Republic hat es Wookie-Jedi gegeben. Ja. Ich glaube, im Fall später auch bei Clone Wars wird man auch noch, also in der Clone Wars-Serie begegnet man auch noch einem anderen Wookie-Jedi. Also es ist zwar sehr, sehr selten, dass es Wookie-Jedi gibt, aber es gibt sie tatsächlich. Und
Ich glaube, das Wookie-Temperament ist einfach grundsätzlich vielleicht einfach nicht geschaffen, dafür ein Jedi zu sein. Weil man lernt sie ja doch als relativ temperamentvoll bis aufbrausend kennen. Auch so beim Chewie manchmal. Aber in dem Exkurs in die Wookie-Welt.
Ja, und irgendwie beide reden, aber was ich noch spannend finde in dieser Unterhaltung, beide reden irgendwie immer von ihrem Meister und irgendwie immer darum, einem Sith einfach ihrem Meister wollen zu gefallen oder etwas wollen so machen, wie er es eigentlich will, aber die May macht es anders, als er es eigentlich will. Ist der Kaimir, ist er auch ein Akolyt? Was meinen die?
Er ist auf alle Fall mehr, als er vorgibt zu sein. Weil er weiss viel mehr Bescheid, bevor sie ja dann geht mit dem Gift, das er ihr macht für den Torbin, sagt sie ja dann auch, es wäre gut, wenn er ihm, also dem mysteriösen Meister, nichts von dem erzählt, was jetzt hier gerade abgeht. Also er hat da auch scheinbar offensichtlich einen Draht zu dieser Person, zu dem Wesen.
Mhm. Ja, ich finde auch, er weiß zu viel, dass er nicht involviert wäre. Also weißt, er weiß, wer der Meister ist. Das heißt, er ist dieser Person ja auch schon mal wahrscheinlich begegnet und er kennt auch die Absicht von der May. Aber er ist irgendwie aus von ihm seinem Art und ihm seinem Wesen, wie er halt dort irgendwie so ein bisschen halb verkatert im Umme liegen ist und irgendwie nicht so Bock hat. Keine Ahnung. Für mich hat es irgendwie so den Eindruck, als wäre er so ein bisschen ein Lakai, so ein bisschen ein Fußsoldat und macht so ein bisschen Dienstarbeit für andere. Aber selber ist er nicht wirklich irgendwie ein Hochstier oder so irgendwie grösser. Aber er ist im Ganzen schon recht involviert.
Ich habe auch Mühe, ihn ein bisschen einzuordnen. Aber er ist jedenfalls gut bewandert im Giftbrühe. Und noch ein kleines Detail, das er noch sagt, eben vom Frieden. Er sagt ja in seiner Ansprache zu den May zuerst, ja, Frieden ist eine Lüge.
Ja.
Und das ist das Zitat aus dem Sith-Codex. Ich habe den Sith-Codex jetzt leider nicht in seiner Gänze parat, ist auch egal, aber auch er ist doch irgendwie sehr in dem ganzen Sith-Zeug involviert, definitiv.
Ich bin gerade am Überlegen. In dem Gespräch zwischen May und Quimir, wie man auch immer sagt, kommt ja wieder zur Sprache, dass sie einen von den vier, die sie auf der Liste hat, zum Töten, einen von den vier Jedi, den will sie ohne Waffe töten, um ihren Meister zufriedenstellen. Das ist einfach, also das wiederholt sich jetzt irgendwie. Das ist irgendein Task. Und wir sehen ja dann auch später, können wir dann später darauf sprechen, dass also es gibt ja dann wieder einen Versuch.
Genau. Bevor der Versuch aber kommt, haben wir noch einen kleinen Szenenwechsel.
Sie sind ja immer noch zu Olega, glaube ich, am Anfang von der Folge. Nein, Karlach. Ah, sie sind zu Karlach und zählen auf Olega. Weil die Fernestra erzählt am Sol ja dann, was eben, dass ein Angriff passiert ist auf den Torbin. Und findet dann, die sollen gerade dort hin und sollen Dosha auch gerade mitnehmen. Sie können ja vielleicht von Nutzen sein.
Genau. Weil. weil sie Zwillingsschwestern sind.
Ja. Oder Klon. Wie ich ja in der Folge 1 meine Theorie aufgestellt habe, dass May ein Klon ist von der Osha. Und hey, ja, mal schauen.
Es ist auch, was Vernestra Olega sagt, scheint ihm wie etwas zu dämmern. Das ist wieder die Mimik vom grossartigen Schauspieler, der halt nicht so gut Englisch kann, weil er Südkoreaner ist, aber mega viel mit seinem Gesicht erzählt, dunkt es mir. Ihm scheint etwas zu dämmern. Und was mir dort noch aufgefallen ist, die Osha, gut, sie ist 6 Jahre weg, der Torbin ist schon lange auf Olega, aber sie weiss auch gerade auf Anhieb, dass der Torbin auf Olega ist. Irgendwie so aus dem Gespräch raus.
Ja.
Sie sagt sogar selber, der Torbin ist ja dort.
Ja, und überhaupt, sie haben auch, finde ich, einen schönen Moment, die Osha und der Sol, wo es auch nochmal über das redet, was auf Brandog passiert ist, auf ihrem Heimatplanet vor 16 Jahren. Und ja, dass der Sol sich wirklich Vorwürfe macht wegen dem, dass er gemeint hat, also sie haben gedacht, sie machen das Richtige dort. Und er hat May wirklich wollen retten. Also er macht sich Vorwürfe, dass er sie nicht hätte können retten. Und ja, auch, dass er quasi den Osha nicht den Frieden hat können geben, um über den Verlust hinwegzukommen, um den Jedi-Pfad voraus weiter zu gehen. Dass er halt nicht so ein guter Lehrer war. Und Osha gibt herzlich zurück, ja, vielleicht sei sie halt auch nicht so eine gute Schülerin gewesen. Wow. Ich finde es eine herzige Szene zwischen den beiden. Also man merkt einfach, da ist gewisse Wärme, Güte und Verbundenheit zwischen den beiden. Und vielleicht werden wir das auch noch erfahren, was genau am Schluss zu dem Abbruch von dieser Ausbildung geführt hat. Weil ich habe das Gefühl, dort ist auch noch etwas ein bisschen begraben. Es ist nicht einfach irgendwann mal, hat sie gefunden, ja, nein, es ist nicht das Richtige für mich. Sondern auch dort habe ich das Gefühl, muss etwas passiert sein, oder?
Ich habe auch das Gefühl, also er sagt ja auch, also er hat das lange mit sich herumgetragen, aber er hat abgeschlossen mit dem, was passiert ist auf Brandog mit der Familie von der Osha. Und sie kann das eben nicht. Darum kommt mehr aus dem Gespräch raus. Das ist dann schlussendlich auch der Grund gewesen, warum sie die Ausbildung abgebrochen hat. Ob jetzt das von ihr gekommen ist oder von der Jedi, das, ja. Sie sagt ja, es ist
das.
Und ich glaube, eben, wer auch nicht damit abschliessen kann, ist der Torbin. Weil er ja irgendwie seit 10 Jahren in seinem Schweigegelübde-Meditationsding verharren ist. Und man sieht ja dann auch, wo es nachher weitergeht in der Folge, wo dann sie wieder zurückkommen zu dem Aussenposten, wo ja dann auch May ist und er seinen zweiten Versuch wagt, um den Torbin zu töten. Und Enyo konfrontiert und er dann sein Schweigen ja brecht und mit ihr redet. Und dann kommt ja eigentlich von ihm aus ja auch über, dass er noch nicht abgeschlossen hat mit dem. Voll. Und dass in dem Moment hatte ich dann auch irgendwie das Gefühl, dass vielleicht auch der Torbin mehr weiß als andere. Oder halt auch, dass der Sol nicht alles weiß, was dort passiert ist.
Du meinst, der Sol ist zwar so halb involviert, aber gleichzeitig auch nicht ganz im Bild hundertprozentig.
Ja, darum hat der Sol eigentlich damit abgeschlossen, was passiert ist, aber andere nicht.
Andere gehen sogar machen eben den Barrage-Eid. Der Barrage-Eid übrigens hat seinen Ursprung, ich sag mal, in der High Republic-Ära ist der Barrage-Eid zuerst mal abgeleitet worden. Das ist, wenn ein Jedi so derart viel Schuldgefühl hat, meistens, oder sich sonst irgendwie vom Jedi-Orden abwenden will. Aber nicht, weil er ein Problem hat mit dem Jedi-Orden selber, sondern eben meistens sind es Schuldgefühle oder weil er einen Fehler, einen grossen gemacht hat und das Gefühl hat, ich muss mich abkapseln, ich muss meditieren, ich muss wieder eins mit der Macht werden, ich muss mich wieder attunen, sagt man auf Englisch, oder wirklich so in Einklang kommen. Dann tut man den Barrage-Eid ablegen und begibt sich quasi in so einer Meditation und tut sich abkapseln von allem und kommt erst daraus raus, wieder, wenn man wieder quasi seinen Frieden gefunden hat. Und das ist genau das, was der Keimer auch gemeint hat, gesagt hat, der Thorbin, der sucht nicht, was er nicht sucht, ist eigentlich gar nicht Frieden, sondern Vergebung. Also nur Vergebung kann ihm Frieden geben. Und das kann er, darum ist der Barrage-Eid für ihn eigentlich gar nicht das, was ihn jemals würde in Frieden bringen. Und das kann nur die May ihm bringen, Vergebung. Und darum ist sie so eine Schlüsselrolle. Übrigens nur kurz ein Side-Fact. Jemand anders, wo Sheens laut kennen, das habe ich jetzt irgendwo selber gelesen, aber ich habe das so recherchiert, jemand anders, der den Barrage-Eid ebenfalls abgeleitet hat, ist der Obi-Wan Kenobi. Und zwar während seiner Zeit im Exil auf Tatooine. Sagt man.
Zum Erklären.
Warum er einfach 15, 16 Jahre auf Tatooine sich abgekapselt hat vor allem.
Einfach chillend im Schneidersitz in der Luft ein bisschen rumschweben und ein bisschen der Macht sich hingeben.
Also, genau.
Ja. Es gibt immer eine Erklärung, gell?
Es gibt immer eine Erklärung, genau. Und der Thorbin, der May zu ihm redet und eben ihm sagt, hey, ich bin da und du willst eigentlich eben tatsächlich nur Vergebung von mir, wacht er auch auf und er lässt sich tatsächlich überreden, von ihr das Gift zu nehmen. Quasi sich selber umzubringen. Das ist halt das, was ihm den Frieden kann bringen.
Ja, Viel Überredung braucht er nicht, dunkt es mir dann. Nein. Also er kann es kaum erwarten, sich das Ding hinterher zu schütten. Und er bittet sie noch um Vergebung. Was ist es, das Wording von der May? Weil beim ersten Mal macht er keine Wank, zuckt er nicht mal mit der Wimper. Aber beim zweiten Mal, wo sie dann quasi mit der Vergebung lockt, da kommt er dann hinterführen und kann nicht schnell genug sich ins Verderben trinken. Habe ich ein bisschen spässig gefunden. Aber ja.
Ja, wie gesagt, das Writing ist nicht das Beste, sage ich mal.
Vor allem, er sagt ja dann, als er die Augen aufmacht, ich habe auf dich gewartet. Ja gut, hättest du die Augen vorher aufgemacht, sie war schon mal da und hat angeklopft.
absolut wahr. Ich glaube, also, wenn es um Writing geht, also Drehbuch schreiben und so weiter, ist Star Wars noch nie...
Ja.
Soll ich sagen, es ist noch nie die Stärke von Star Wars. Es war schon 1977 nicht die Stärke, wo zum Beispiel der Han Solo, ja, also der Harrison Ford, hat ja gesagt, hey George, man kann das schreiben, aber man kann das nicht sagen. beim Dreh. Und es ist bei den Prequels auch nicht besser geworden. Es ist bei den Sequels, also Palpatine Somehow Returned, ist auch nicht besser geworden. Ich glaube, Andor ist so ziemlich die einzige Serie, wo ich wirklich kann sagen, das ist wahnsinnig gut. Character-Writing, Story-Writing, aber das ist auch von einem Tony Gilroy geschrieben worden. Das ist einer, der den Edgar Allan Poe Award hat. Der ist in einer Familie von, glaube sogar Pulitzer-Preisträger aufgewachsen. Das ist einer, der schreiben kann und das mit der Muttermilch aufgesogen hat. Und dann merkt man einfach, Andor hat mich dadurch fast ein bisschen verdorben. Also jetzt erwarte ich fast alles bei Star Wars muss so gut wie Andor.
ich vergleiche jetzt recht viel Star Wars-Sachen halt mit Andor, weil einfach da so ein bisschen wirklich die Serie ist, oder wo mir wirklich am besten gefallen hat bis jetzt. Und verdorben, ich meine, ich schaue es immer noch gern, aber es ist schon, du vergleichst es dann halt schon mit dem Standard, was gefährlich ist.
Ich muss auch sagen, eben, ich lege jetzt Wert auf Sachen, für das ist gerade gut, machen wir den Podcast und das so alles analysieren, bis irgendwie die einzelnen Szenen, habe ich natürlich vorher so nicht gemacht. Mir wären wahrscheinlich Sachen schon nicht aufgefallen, wenn wir jetzt nicht so intensiv darüber schwätzen. Von dem her finde ich es gerade noch eine gute Therapie. Quasi.
so das alles wieder.
Gruppentherapie, Star Wars.
Gruppentherapie. Selbsthilfegruppe.
Ich finde es auch noch recht schwierig, weil zum Beispiel jetzt auch die erste Folge von der Acolyte habe ich mich viel stärker können an die einzelnen Szenen erinnern als jetzt in der Folge 2. Also spricht eigentlich gegen Folge 2, dass ich die Folge nicht so gut gefunden habe, weil ich wirklich nur kleine Details noch kenne, aber sonst eigentlich schon recht viel wieder nicht vergessen, aber halt nicht mehr nicht gross beachtet habe. Ja. Dass Folge 2 eigentlich in meiner Sicht schon schlechter ist wie Folge 1.
Es passiert halt alles recht in dem in und um, also in dem Aussenpost und ausserhalb von dem Aussenpost und alles ein bisschen so parallel. Also der Torbin nimmt das Gift, er stirbt. Die anderen kommen in dem Moment genau dazu, sehen, shit, wir sind spät, der Torbin ist tot. Osha sieht zuerst wieder aus wie die Verdächtige, weil sie da wieder den separaten Weg genommen hat, weil ihr wieder das May-Kind erschienen ist. Und, aber dann kommt raus, nein, der Yord hat sie schön gestalkt. Und er kann bestätigen, Osha ist nicht die gewesen, die Torbin das Gift verabreicht hat. Und, dann merken sie aber, hey, da, also die von dem Jedi rausposten, die merken dann zufälligerweise in dem Moment, hey, also der Apotheker da gegenüber von unserer Spelunke, das ist plötzlich ein neuer Dude. Das ist eben der Chimer, der war vorher noch nicht dort gewesen. Vielleicht ist das irgendwie ein bisschen verdächtig. Und sie merken dann auch, dass, also sie haben ja dann den Plan, hey, Moment, der Chimer, der weiss ja nicht, dass die Osha auch da ist. Und darum schicken wir jetzt Osha rein und sie soll sich als May ausgeben und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt, ob uns der Chimer irgendwie etwas sagt. Und das ist dann der Plan. Es passiert wirklich alles, was ein bisschen so miteinander vermischt. Der Yordi sagt natürlich dann noch «the thing», sozusagen. «I have a bad feeling about this».
Ja, genau.
Der Spruch, der Star-Wars-Spruch. Wenn nicht, also zuerst kommt «May the Force be with you» und dann «I have a bad feeling about this».
Or if this is a trap, sagt er dann nachher. Und dann habe ich natürlich
«It's a trap».
Admiral Akbar-Vibes gehabt.
«It's a trap».
«It's a trap». Ja, genau. Der Plan geht insofern auf, dass der Chimer tatsächlich quasi sich zuerst ein bisschen verplappert und sagt, ja, eben genau, hat das Gift gewirkt. Also er bestätigt damit, dass er der ist, der das Gift gemacht hat. Und er redet auch vom Meister von der May, oder? Also sie erfahren dank dem, dass Osha sich als May ausgibt, dass May nicht in eigener Regie handelt, sondern tatsächlich ein Meister hat, den mysteriösen. Aber was mir dann auch wieder ein bisschen so schräg, oder nicht schräg, einfach was mir dann aufgefallen ist, der Chimer erkennt ziemlich schnell, dass Osha nicht May ist und dass das sogar sagt, so, hey, du wirkst genau wie sie, oder irgend so etwas sagt, so, du fast gleich. Also weiss der Chimer, dass May eine Zwillingsschwester hat in dem Fall?
Ich glaube es im Fall nicht. Ich glaube es nicht, dass er es weiss, aber du hast es ja vom Schiff aus gesehen, dass sie komplett eine andere Körpersprache hat, anders auf das reagiert. Sie war nervös, um dort reinlaufen zu der Apotheke. Und du hast halt einfach auch mega schnell gemerkt, dass etwas, also weißt du, wenn jetzt nicht wüsstest, dass es eine Zwillingsschwester ist, dass mit ihr etwas nicht stimmt, weil sie komplett anders drauf ist. Und dann, also ich meine, das ist schon suspicious.
Aber für das du dann schon relativ schnell freimütig sich verhaspeln. Also er merkt es ja dann gleich wie zu spät. Also,
er merkt es zu spät. Aber vor allem, wenn ich ins Büro komme und mich irgendwie ein bisschen seltsam verhalte, ist deine erste Reaktion nicht, bist du ein geheimer Zwillingbrüder vom Luca, oder? Also,
das stimmt.
Ich finde, das geht dann doch ein bisschen schnell, dass er irgendwie so auf die Idee kommt, dass ich habe das Gefühl, er weiss schon Bescheid.
Also wenn er Bescheid weiss, ein bisschen später merken wir ja, dass die May nicht Bescheid weiss, dass Osha noch lebt.
Mhm. Richtig.
So, also wissen alle auf der, sage jetzt mal, auf der bösen Seite oder dunklen Seite, was auch immer, wissen die Bescheid und ein paar bei den Jedi, aber die Beteiligten selber wissen es nicht.
Hey, genau auf das will ich hinaus. Und das ist wieder mein Punkt von meiner crazy Midichlorian Force Vision of the Week. Ist nämlich genau wegen dem, was du gesagt hast, Patrick, der geheime Sith-Meister ist in Wahrheit der Chimer. Das ist meine Theorie. Weil er scheint einen Draht zu haben zu dem Meister, er redet von dem Draht irgendwie, oder? Und hat ein bisschen die Sith-Tendenzen, das ist jetzt noch nicht allzu verräterisch, aber dass er weiss, dass May eine Zwillingsschwester hat, wo die Osha ist, aber die May selber weiss es nicht. Woher soll es dann der Keimer wissen? Okay, also könntest du sagen, vielleicht hat es der Meister ihm einfach erzählt. But why? Das macht für mich keinen Sinn. Ich habe das Gefühl, der Keimer ist der, der einfach die Fäden in der Hand hat. Ich habe das Gefühl, er zieht die Fäden. Er weiss auch, weißt du, davon, ja, aber das würde dem Meister nicht gefallen, wenn du den Jedi nicht waffenlos angreifst, wenn du nicht das machst, wenn du nicht jenes. Er weiss irgendwie so viel.
Ja, ja.
Und von der Statur her habe ich mir überlegt, würde es passen, glaube ich. Ich behaupte, es passt von der Statur her, wenn er da so einen Helm würde tragen. Und wirklich einfach aus dem heraus, dass er so viel weiss und sogar weiss, dass May eine Zwillingsschwester hat und sie nicht sofort, aber dann doch relativ schnell erkennt, so, wait a minute. Ah, ich sage einfach, das ist meine Wild, das ist meine steile These.
Er weiss ja dann nachher auch, wo sie als nächstes annehmen müssen, wo sie abhauen.
Ja, genau. Oh, ganz zufällig.
Wo der Wookiee-Jedi ist, der Kelnaka.
Ganz zufällig. Ah, ich weiss, der Torbin sucht nach Vergebung, ich weiss, wo der Wookiee ist, ich weiss, wo... So viele Sachen. Also entweder ist es Plot-Convenience und dann ist es ein schlechtes Drehbuch, dann ist es schlechtes Story-Writing, dass man einfach einen Charakter hat, der zufälligerweise immer genau das weiss, was man braucht, damit der Plot weitergeht. Oder es ist einfach, er ist es. Ich habe es gespürt, schau, ich spüre es in der Macht.
Okay.
Ich bin da komplett anderer Meinung. Ich bleibe noch bei meiner Meinung, dass er einfach irgendwie der verkaterte, versiffte Lakai ist, wo einfach Fußsoldat spielt.
Ja, in der Zeit, wo sie aber dort mit dem Keimer ein bisschen rumtechtelmächtelt, hat dann der Saul eine Begegnung mit dem May. Der Meister Saul, da kommt es zu unserem nächsten grossen Fight. Und ich habe gerade einen kleinen Gump gemacht. Zuerst redet der Saul ja noch einmal mit der Osha darüber, dass er Angst hat, dass die Osha am Abdriften ist, weil sie will ja ihre Schwester auffinden. Sie ist felsenfest davon überzeugt, nein, ist die schuldig, warum damals das Feuer ausgebrochen ist. Sie ist die ihre Familie umgebracht hat. Und was sie will, ist Rache. Und Rache ist natürlich ein Pfad zu der dunklen Seite der Macht. Sie will nicht Gerechtigkeit, sondern Rache. Und der Saul hat halt Angst davor, was mit der Osha da passiert.
Also sie sagen ja auch, habe ich mir notiert, weil ich es für wichtig erachtet habe. Sie sagt, ich will Gerechtigkeit und der Saul sagt zu ihr, du willst nur Rache. So ist
genau.
Genau. Und er sagt dann auch, sie soll in die May Vertrauen haben und dann auch in ihn.
Genau, ihn. Er hat May damals nicht können retten. Lass es mich jetzt versuchen, sie zu retten. Und so kommt es zum Kampf zwischen Saul und dem May. Und auch da wieder eben geile Martial Arts Fight. Also das ist, davon darf es wirklich mehr haben für mich raus.
Ja.
ich finde das schon ein mega geiler Stil. Es ist nicht so, dass, wie soll ich sagen, das übertrieben Tempo durchchoreografierte wie Prequels, wo ja auf ihre Art auch hure geil gewesen sind. Also ein Duel of the Fates oder der Kampf zwischen Obi-Wan und Anakin auf Mustafa sind sicher die geilsten. Gehört zum geilsten, was ich je im Kino gesehen habe. Aber ich finde den Martial Arts Style da halt eben auch noch geil, vor allem weil es irgendwie die buchstäbliche Unantastbarkeit von der Jedi zeigt. Der Saul weicht aus, er muss sich fast keine Mühe geben, er tut May entwaffnen, ohne dass sie es merkt, in dem ganzen Fight. Es wirkt alles so derart effortless und das zeigt einfach nochmal, wie krass die Jedi sind. Die haben nicht müssen Lichtschwert ziehen und übelste Pirouette und Zeugs und Sachen machen. Die hätten mit ganz wenig so viel effizienter können sein.
Finde ich sogar noch beeindruckender als bei der ersten Folge, gerade der erste Kampf von der Indira. Also ich finde seine Bewegungen noch viel beeindruckender und eben aufzeigend, wie mächtig, wie stark die Jedi sind. Eben, er schaut wirklich gar nicht an, manchmal. Er sagt ja damals seinen Younglings, die Augen können euch täuschen. Das zeigt er irgendwie in dem Kampf wie, weil er schaut einmal gar nicht an und weicht so easy, einfach so beiläufig aus, wie wenn wir irgendwie beiläufige Bewegungen im Alltag machen. Es ist einfach so Peanuts, easy.
Voll.
Ja, that's his und job.
Ja, that's his job. Und auch dort wieder im Kampf sieht man May versucht, den Saul zu entwaffnen.
Ja.
Oder sie versucht, wieder an sein Schwert zu kommen.
Und was passiert? Er entwaffnet sie. Er nimmt ihr alle Messer, also vermeintlich alle Messer weg und sie merkt es nicht einmal. Sie merkt es erst, als sie eins zücken will.
Und was ja auch spannend ist, ist bei dem Kampf, dass der Saul ja in die Gedanken der May eintaucht, um herauszufinden, wer ihr sein Meister ist. Und er kommt keine neuen Informationen über, weil auch May selber ja nicht weiss, wer der Meister wirklich ist.
Ja. Genau. Also ich weiss es ja. Ich
hast du gesagt, es ist der Quaimir. Der Luca sagt, es ist der Quaimir.
Der Kimir, Quaimir, wie wir es genau.
Ja. Wer hast du, Patrick, Theorie? In der ersten Folge gesagt, könnte es sein? Der, wo nachher auch noch. Ja, du hast doch eine andere Theorie.
Ich habe Bullshit erzählt. Aber warte jetzt, der Bullshit wächst noch mehr. Nächstes Mal bringe ich. Ich bringe jetzt den Glian einen anderen ins Spiel, aber ich möchte noch ein bisschen warten. Es ist ein Sith Lord, wo ich den Darth Plagueis. Habe ich gemeint. Kann aber wie nicht ankommen mit der Figur, die man am Schluss von der ersten Folge sieht, mit der Kopfform. Weil der Darth Plagueis ist von einer Spezies, die so einen langgezogenen Kopf hat. Und das hat man definitiv nicht gesehen in der ersten Folge. Aber ich warte noch schnell mit dem, was ich jetzt ins Spiel bringe. Ich glaube, das ist mein Running Gag. Ich bringe jetzt immer einen Darf ins Spiel. Aber ab der dritten Folge wird es dann schon schwierig, kann ich euch sagen.
Okay. Was aber auch noch aus dieser Szene nachher kommt, ja, der Osha dazu, oder? Der Osha und der Sol wenn nachher den May festnagelt. May macht dann aber da ihre, keine Ahnung, was, irgendeinen Rauchtrick und verschwindet. Der Osha verfolgt sie und May merkt dann so: Hey, shit, der Osha lebt ja noch. Nein, sorry, nicht der Osha, nicht der Sol und der Osha haben sie gestellt, sondern der Sol und der Yord.
Ja,
genau.
Der Yord tut sie auch entwaffnen, weil sie macht wieder da den heimlichen Messertrick hinter dem Rücken und will sie dann auf den Sol schießen und der Yord tut es dann mit der Macht durch das Messer weg und kommt ja dann runter. Und dann
macht kommt ja auch noch der Padawan mit dem Flüger dazu. Der ist auch noch.
Genau. Und dann merkt, ich habe die Szene dann am Schluss, wirklich, oder fast am Schluss, wo die May den Osha gesehen und eben dort realisiert, dass der Osha noch lebt, habe ich bemerkenswert gefunden. Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, die Machtvision vom Kind May, wo der Osha immer gesehen hat, dass das von der May gesteuert wird, dass sie irgendwie kontaktieren oder ihre, keine Ahnung was, irgendeinen Plan damit verfolgt. Aber in dem Fall nicht, weil die May ist ja überrascht, dass der Osha noch lebt. Die May hat die ganze Zeit gemeint, der Osha sei gestorben bei diesem Feuer. Und das ist offenbar ein grosser Grund gewesen, warum sie überhaupt auf der dunklen Seite der Macht ist und warum sie überhaupt ihren Rachefeldzug gegen die Jedi gestartet hat. Und jetzt fällt erstens mal der Grund wie weg, weil sie lebt noch. Und zweitens, okay, was ist das da? Was geht zwischen denen für eine Machtverbindung vor, dass das wie so unbewusst passiert, dass das May-Kind Osha kontaktiert und mit ihr redet und dunkle Augen bekommt, und aber nicht gesteuert wird bewusst von der May. Also da ist irgendwie auch noch etwas.
Ja, und ich glaube, das würde jetzt auch in Zukunft einen recht starken Gewissenskonflikt in der May auslösen. Weil ich glaube, seine ganze Rache und seine ganze Mission basiert eigentlich auf dem Ereignis von 16 Jahren auf dem Heimatplanet, wo sie ja wirklich das Gefühl hat, seine Zwillingsschwester ist gestorben. Und da nimmt mich noch recht wunder, wie das in der Zukunft wird, weil sie jetzt wahrscheinlich schon in Konflikt mit sich selber wird geraten.
Sie wird, die May wird ja auch rasend im Kampf, wo der Sol ihr sagt, dass die Osha lebt. Also ihre Reaktion ist, dass du lügst, und dann greift sie einen Vollhahnen gerade noch mal viel aggressiver wieder an. Also sie ist fix davon überzeugt, dass ihre Zwillingsschwester nicht mehr lebt. Beziehungsweise beide sind es voreinander, bis dato.
Logisch auch bei dem Aufeinandertreffen zwischen der Osha und der May, wo sie sich so gegenseitig in die Augen blicken und dann der Osha züchtet die Waffe und schießt natürlich absichtlich daneben. Und das ist so ein bisschen, ja, da hat man jetzt sehr vorausschauend.
Ja. Das hat man gesehen.
Ja.
Dort habe ich dann übrigens nach der Flucht. Darf ich vorgreifen? Nach der Flucht habe ich es dann klassisch gefunden, wo der Sol schnell handeln sich in Verbindung setzt mit der Venestra im Jedi Temple of Coruscant und zu Eile quasi animiert. Aber sie sagt, wir müssen das zuerst besprechen. Und ich habe also gedacht, oh wow, Bürokratie im Leben von einem Jedi, ganz geil.
Furchtbar. Es ist nicht jetzt der Moment, zum überstürzt zu handeln.
Wir müssen ein bisschen darüber reden und dann machen wir noch ein Meeting und dann machen wir vielleicht nochmal ein Meeting und dann entscheiden wir, was wir machen. So, nein, wir müssen gehen jetzt.
Sie muss noch eine Jira-Story machen. Und,
das Ganze recht micromanagen.
Haben wir noch, hast du, Patrick, ist das der Moment, um deine nicht Microwave, sorry, Midichlorian Vision of the Week, Force Vision of the Week?
Soll ich die jetzt raushauen? Es gibt ja noch eine Schlusseinstellung.
Erzähl mir die Schlusseinstellung zuerst.
Also, später trifft ja die May dann nochmal den Quaimir und zuerst will sie ihn angreifen, weil quasi er hat sie ja verrot, er hat gesagt, der Jedi, dass sie dort zu oben wieder ankommt. Und dann kann er sie daran hindern, dass sie ihm etwas macht und sagt, ich habe herausgefunden, wo der Jedi, der Kelnaka ist, das ist der Wookiee-Jedi. Ich habe herausgefunden, wo der andere ist. Und der will sie auch töten. Der ist auf dem Planet Kofar. Das ist ein bewaldeter Planet. Also werden sie als nächstes dort hingehen. Und in der letzten Einstellung sieht man irgendwie so zwei Halunken, Gauner, die auf dem Planet offenbar sind, die vor so einer, keine Ahnung, improvisierte Behausung, oder ist das ein Raumschiff, das schon lange dort steht, weil es ist auch mal schon recht zugewachsen. Und wenn dort irgendwie gerade etwas klauen oder so. Und dann taucht der Kelnaka auf und macht gerade mal einen Blaster kaputt vom einen Gauner und tut sie mit seinem Wookiee-Geschrei in die Flucht schlagen. Ja, das ist. Und dann ist die Folge fertig.
Das ist übrigens meine Lieblingsszene von der ganzen Folge gewesen. Also ja. Am Schluss der Wookiee, der mit der Macht den Blaster heransaugt, kaputt und macht.
Schon geil, mal einen Wookiee zu sehen, der die Macht einsetzt, oder?
Ja.
Also.
Ja. Und ist ein schöner Cliffhanger für die nächste Folge.
Ja. Also, ich habe in der ersten Folge habe ich gesagt, könnte der Darth Plagueis dahinter stecken. Das könnte zeitlich ankommen, aber von der Kopfform nicht. Haben wir herausgefunden. Von dieser Erscheinung, die wir einmal gesehen haben. Also, es gäbe noch den Darth Tenebros, das war der Meister des Darth Plagueis. Könnte zeitlich wie auch noch ankommen, könnte von der Kopfform vor allem auch noch ankommen, weil das ist einer von der Spezies Bith war. Mhm. Das sind die, die vielleicht Star Wars ein bisschen kennen, die legendäre Cantina-Band-Szene, die Musik machen. Die so quasi so wie nochmal ein Stück Haut über den Kopf bis zu der Nase glitzt haben. Das käme die irgendwie auch vom Kopf an. Aber über den Darth Tenebros, muss ich ganz ehrlich sagen, weiss ich dann einfach sonst nichts. Ich weiss nicht, ob man sonst noch mehr über den erfährt. Oder wie, wo, was.
In den Büchern. Es gibt Bücher, wo halt die ganze Darth Plagueis-Geschichte erzählen und auch wie der Palpatine in seine Dienstgrade ist und so weiter. Ja. Ist jetzt aber nicht der ausgefleischteste Star Wars-Charakter bis jetzt. Also, eben, der Plagueis ist schon lang eher eine mysteriöse Figur gewesen. Es könnte durchaus sein, zeitlich hast du schon recht, wird das schon jemand ankommen. Der Darth Plagueis, der ist etwa, weiss man auch nicht genau, wann er geboren wurde, aber auch etwa 150 bis 100 Jahre vor Episode 1. Darum kann das durchaus sein, dass der Plagueis jetzt schon lebt, dass er irgendwo seine Finger im Spiel hat. Es kann aber auch natürlich sein, dass der, wo man da jetzt noch sieht, noch nicht der Darth Plagueis ist, sondern eben sein Meister. Zeitlich würde das passen.
Es ist auch, ich mache das jetzt zu einem Running Gag. Ich stelle jetzt einfach auch nach jeder Folge einen neuen Darth vor. Nein, aber also ich habe auch je länger ich mehr das Gefühl, es ist ziemlich offensichtlich, dass innerhalb, es ist was faul im Staat jede Orden, um es mit Hamlet zu sagen. Da ist irgendetwas schon im Gang, irgendetwas stimmt da nicht mit diesen vier. Sag jetzt mal drei, vielleicht ist der Sol gar nicht so beteiligt, wie die May meint, aber Indira, Torbin und wahrscheinlich der Kelnaka haben irgendwo irgendwie Dreck am Stecken. Und ja, vielleicht ist das auch wieder von außen gesteuert, aber ja, wir müssen weiter
schauen. Meinst du, hat Vernestra selber auch Dreck am Stecken?
Ja, definitiv.
Ja.
Das sind zwei eindeutige Antworten.
Ja. Nein, die schon immer so ein bisschen skeptisch, die probiert, um das Ganze so ein bisschen zu verlangsamen und so ein bisschen hinten durch ihre seine Fäden zu ziehen. Die hat sicher, oder vielleicht nicht Dreck am Stecken per se, aber sie weiß mehr, als dass sie zugibt und versucht auch zu dieser Vertuschung irgendwie halt beizuwirken.
Sie deckt irgendwas, sie vertuscht oder hilft dabei, irgendetwas unter der Oberfläche zu halten, die nicht rauskommen sollte. Aber es kommt
okay, raus. Okay. Es würde mir leid tun, weil ich, für mich ist Venestra halt schon noch eine Heldin, aber wer weiß, was da los ist, was passiert ist, könnte schon sein. Ramon, hast du auch noch einen Midichlorianer Force Vision of the Week?
Hey, nein, eigentlich wirklich dieser Folge kann ich nicht mehr viel beitragen.
Okay, okay. Dann, Patrick, hast du noch etwas hinzuzufügen?
Ich habe meinen Senf jetzt dazugegeben. Nein, beziehungsweise mein Midichlorianer.
Dein Midichlorianer. Übrigens, einfach, dass wir das noch Midichlorianer sind, selber nicht die Macht. Das ist immer so eine Fehlkonzipierung von Fans, die auf den George Lucas einschlägt und sagen, er hat die Macht völlig entmystifiziert mit diesen Midichlorianern. Die Macht selber ist immer noch ein mystisches Force, Aura, Kraftfeld, whatever. Das hat sich nie geändert. Der George Lucas hat Midichlorianer einfach nur eingeführt, um zu sagen, das sind wie so kleine Wesen auf Zellularebene, wo je mehr du davon hast, desto sensitiver oder desto empfangsamer bist du oder empfänglicher bist du für das komische, mysteriöse, spirituelle Kraftfeld. Aber sie sind nicht die, die das Kraftfeld erschaffen oder machen. Das ist
also sie sind eigentlich nur die Antennen.
Sie sind Antennen. Sie sind einfach die Metrik dafür, wie fest, was entscheidet, ob jemand machtsensitiv ist, fest machtsensitiv ist oder nicht. Die Macht selber ist immer noch ein spirituelles Kraftfeld. An dem hat sich nie etwas geändert. Oh. So, haben wir das auch noch abgehandelt.
Und Entschuldigung, der Anakin ist die stärkste Antenne bis dato, einmal, oder? So in der,
genau.
Sie messen es ja bei ihm.
Sie messen es mit dem Frauenrasieren. sozusagen. Also Frauenrasieren, einfach für die es nicht wissen, das ist einfach bad. Wie sagen wir dem? Die Requisiten, die man benutzt hat als Maske, ist eigentlich in Wahrheit ein Frauenrasieren. Das hat man ein bisschen modifiziert und dann ist das ein Ding geworden. Genau, der Anakin hat die stärkste Midichlorianer-Konzentration oder wie man dem sagt, ever gemessen. Sogar stärker als die vom Yoda. Und das ist für den Qui-Gon halt das Zeichen, dass das der Auserwählte ist. Und er hat dann auch noch da könnte man noch tiefer gehen, aber ich glaube, wir machen da mal einen Punkt für heute. Und bewahren uns noch ein paar Trivia-Sachen fürs nächste Mal auf. Nächste Woche geht es weiter, nächsten Freitag mit Folge 3. Kanalisiert eure Macht bis dahin. Rollt euch gut, schaut wieder rein, abonniert uns, hinterlasst eine Bewertung, Kommentar auf Discord, auf Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. Und ja, hat mich gefreut. Danke Ramon und Patrick euch fürs Mitmachen.
Danke immer euch. Gerne. Legt nicht voreilig so einen Habasch-Eid ab.
Ein Habasch-Eid?
Ja, Barasch-Eid.
Ein Barasch-Eid.
Ja, sorry. Ich habe schon Habasch gesagt. Ihr habt mich schon recht verstanden. Ah, okay.
Ein Habasch-Eid. Ja, dann danke euch fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Tschüss.
Ciao.